Wir sind in 1. Mose, Kapitel 8 am Ende. Vers 15 etwa. Wir wollen kurz lesen, 1. Mose 8, Vers 15. Da redete Gott mit Noah und sprach: Gehe aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh, an allem Gewürm, das sich auf der Erde regt, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf der Erde und fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah heraus und seine Söhne und seine Frau, die Frauen seiner Söhne, dazu alles wildlebende Getier, alles Gewürm, alle Vögel, alles, was auf Erden sich regt, alles ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Und Noah baute Jahwe einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Jahwe roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr den Erdboden verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das Erste, was Noah tut auf der neuen Erde, ist, er betet den Herrn an. Das passt zu dem, was wir heute Morgen schon gehört haben. Die erste Handlung ist Anbetung Jahwes. Und er bringt von den reinen Tieren dem Herrn Opfer dar, die so kostbar waren. Man bräuchte jedes Tier, um die Erde neu zu bevölkern. Aber für den Herrn ist nichts zu kostbar. Hier sieht man die Haltung von Noah. Er ist ein Anbeter. Er ist nicht nur ein Prediger der Gerechtigkeit und des Gerichtes gewesen. Und er war nicht nur gehorsam, hat alles getan, was der Herr gesagt hat. Er war auch ein Anbeter. Und es heißt hier, Jahwe roch den beruhigenden Geruch. Im Hebräischen ist das hier ein Wortspiel. Denn wir haben ja gesehen schon, Noach heißt Ruhe, Trost und Ruhe. Und im Hebräischen heißt es, der Herr roch den noachitischen Geruch. Das Wort beruhigenden Geruch, da steckt das Wort Noah drinnen. Der Herr roch den Geruch Noahs, ja, den beruhigenden Geruch. Kann man in der Übersetzung kaum, hier bei uns heißt es lieblichen Geruch, aber das Wort ist das Noah, da steht in diesem Wort lieblich, steckt Noah drin, ja, den beruhigenden Geruch, den Duft der Ruhe. Gott findet im Opfer innerlich Ruhe, freut sich. Gott kann ruhen, wenn die Schöpfung vollkommen ist. Durch vollbrachte Erlösung, nur dort kann Gott ruhen, wenn wir erlöste Menschen sind. Sonst muss Gott zornig handeln, muss Gott richten. Jahwe roch den noachitischen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr den Erdboden verfluchen. Denn Gott weiß voraus, dass das Herz des Menschen ist böse geblieben und bleibt weiterhin böse. Auch die Nachkommen Noahs werden böse Menschen sein. Und man müsste noch einmal die Erde dann schlagen. Aber er sagt hier, er will es nicht tun. Er will nicht mehr den Erdboden verfluchen um der Menschen willen. Ich will hinfort nicht mehr schlagen, was lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Bis der Herr Jesus wiederkommt, wird es diese Jahreszeiten geben, wird es Saat und Ernte geben. Vor der Flut gab es vielleicht nicht in der Art Jahreszeiten, ich weiß es nicht. Es war ein bisschen anderes Klima vor der Flut. Aber jetzt gibt es diese Jahreszeiten, jetzt gibt es Sommer und Winter, Frost und Hitze und so weiter. Und Gott schloss dann einen Bund mit Noah, das ist Kapitel 9, Verse 1 bis 17. Gott fängt nun von vorne an, darüber haben wir schon gesprochen, wenn wir uns erinnern, an ganz am Anfang. Gott fängt von vorne an und es wiederholt sich, was Gott zu Adam und Eva gesagt hat. Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Wiederum ein dreifacher Auftrag und Gottes Segen. Stützt euch nicht auf eure vereinten Kräfte, sondern stützt euch auf Gott, auf den Segen Gottes. Und Furcht und Schrecken, die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allem wildlebenden Getier der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt und alle Fische des Meeres, in eure Hände sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Gewächs gebe ich es euch alles. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allem Getier. Aber nun werden nicht mehr alle Tiere dem Menschen gehorchen. Es ist eine gestörte Beziehung zwischen Tier und Mensch. Man muss nun mit Gewalt herrschen über die Tiere. Man muss Gewalt ausüben, um sie zu bändigen. Das war vorher, vor dem Sündenfall, nicht der Fall. Und ab nun ist Fleischspeise erlaubt. Alles, was sich regt und was lebt, sei eure Speise. Wie das grüne Kraut, wie das grüne Gewächs habe ich es euch alles gegeben. Nur das Fleisch mit seinem Blut, mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Warum kein Blut essen? Weil im Blut die Seele ist, das Leben ist im Blut. Das lernen wir auch aus 3. Mose 17, Vers 14. 3. Mose 17, Vers 14. Die Seele alles Fleisches, sein Blut, das ist seine Seele. Ich habe zu den Kindern Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. Der Mensch soll kein Leben essen. Hier wird schon vorgebeugt gegen die Verwilderung und Verrohung des Menschen. Es gibt solche brutale Menschen, die trinken Blut. Das ist furchtbar. Bitte. Das war 3. Mose 17, Vers 14. Und auch Vers 11, beide Verse. 3. Mose 17, Vers 14 und Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blute, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Durch das Leben nämlich, oder? Das Leben des Tieres wird auf den Altar ausgeschüttet, indem das Blut vergossen wird. Wenn das Blut herausrennt, rennt das Leben heraus. Aus dem Tier, sozusagen. Also zwei Gründe. Der eine Grund ist, weil im Blut ist das Leben, und das andere ist, weil Gott das Blut auf den Altar bekommt als Sühnung für die Seelen. Deshalb soll der Mensch kein Blut essen oder trinken. Das ist was Ekelhaftes, wenn Menschen Blut trinken. Abgesehen davon ist es auch ungesund. Jedoch euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern. Jedoch euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern. Von jedem Tier werde ich es fordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Also, Gott hatte ja versprochen, dass er nicht mehr direkt eingreifen wird, um die Menschen, die Sündigen, gleich zu vernichten, jedenfalls nicht mehr global eingreifen wird. Daher war es nun wichtig, dass man durch Gesetze dem Bösen, dem Überhandnehmen des Bösen eine Barriere setzt. Und hier kommt jetzt ein Gesetz. Das Gesetz hier ist, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Das ist die Todesstrafe, die hier eingeführt wird, oder? Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch den Menschen vergossen werden. Todesstrafe. Warum? Denn im Bilde Gottes hat Gott den Menschen gemacht. Also der Mensch darf nicht den anderen Menschen töten, weil der andere nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Und wenn ich das Bild Gottes angreife, greife ich Gott selber an. Wenn ich das Bild einer Autoritätsperson angreife, dann richte ich mich gegen die Person selber. Und wenn der Mensch das Bild Gottes ist, dann darf ich nicht den anderen Menschen, der im Bild Gottes geschaffen ist, darf ich nicht angreifen. Das darf ich nicht das Leben wegnehmen. Das ist ein Angriff gegen Gott. Ein Rebellionsakt gegen Gott selber. Und die Menschen sind Brüder. Hier wird es ganz klar gesagt. Vers 5 habt ihr gelesen. Die Hand eines jeden, seines Bruders, von der Hand eines jeden, seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen fordern. Jeder Mensch ist ein Bruder des anderen. Sem, Ham und Japheth waren Brüder, und alle Nachkommen sind daher auch Brüder. Wir haben alle einen gemeinsamen Vorfahren, der heißt Noah. Und die hier sitzen, sogar den Japheth. Wir kommen noch drauf, auf die Verteilung der Völker, Entstehung der Völker. Die Todesstrafe finden wir auch in Römer 13. Die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst, nicht vergeblich. Römer 13, ich muss gerade schauen, welcher Vers anfangen. Römer 13. Ja, schon Vers 4, oder? Eine Rächerin zum Zorn für den, der Böses tut. Sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Römer 13, Vers 4. Also die Obrigkeit hat das Recht zur Todesstrafe, nicht nur das Recht, sogar die Pflicht zur Todesstrafe für bestimmte Vergehen. Hier ein Vergehen ist, wer andere mordet. Es geht hier nicht um Totschlag, sondern um Mord. Der verdient die Todesstrafe.
Kann man das noch ins aktuelle Leben übertragen? Kann man das ja auch für heute übertragen?
Also das ist ein allgemeiner Grundsatz. Natürlich richten sich die meisten Obrigkeiten nicht mehr danach. Man hat fast überall die Todesstrafe abgeschafft, außer in Amerika und einigen islamischen Ländern. Aber grundsätzlich ist die Todesstrafe, hat ja gute Auswirkungen, denn wenn man merkt, hier wird scharf durchgegriffen, dann hat das natürlich bekommen die Menschen einen gewaltigen Respekt vor der Obrigkeit und vor dieser Tat, vor solchen Straftaten. Und wenn man aber dann nur ein paar Jahre dafür bekommt im Gefängnis, wo man fernsehen kann und alles Mögliche, dann ist das alles nicht so schlimm. Also natürlich hat die Obrigkeit die Pflicht, jedes Vergehen gründlich zu untersuchen, das ist klar. Da ist sie vor Gott verantwortlich. Die Obrigkeit soll ja, das steht hier in Römer 13, die Obrigkeit hat eine doppelte Aufgabe. Sie soll, wo haben wir das jetzt, also für das Gute belohnen und das Böse bestrafen. Tue das Gute, Vers 13, so wirst du Lob von ihr haben, Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du Böses tust, fürchte dich, denn sie trägt das Wert nicht ohne Grund. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorn für den, der Böses tut. Und auch im Petrusbrief haben wir noch etwas über die Obrigkeit. 1. Petrus 2, auch dort ist das Gleiche, werden auch beide Aufgaben der Obrigkeit erwähnt. 1. Petrus 2, ich glaube es ist so Vers 18 herum. Nein. Vers 15. Vers 14. Seid, Vers 13, seid untergeordnet, und dann Vers 14, sei es dem König als dem Übergeordneten oder den Statthaltern als denen, die durch ihn geschickt wurden, zum Rechtsvollzug über Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Zwei Dinge. Rechtsvollzug über, also Gericht, Akt über Übeltäter und Lob derer, die Gutes tun. Das Zweite macht die Obrigkeit relativ selten, dass sie die, die Gutes tun, lobt. Das sollte sie tun. Sollte ein guter Staat sollte das tun, sollte die ehren, die Gutes tun. Manchmal wird man geehrt, ja, irgend so ein Lebensretter oder so wird geehrt. Manchmal. Also zurück. Das Töten ist also verboten, weil die Menschen Brüder sind und weil Gott die Menschen, weil die Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Wenn man natürlich sagt, der Mensch ist nur ein höher entwickeltes Tier, dann ist Töten nicht so schlimm, oder? Das ist wieder die Auswirkungen der Evolutionslehre, die negativen Auswirkungen einer antigöttlichen, antichristlichen Lehre.
Eine Frage zu kurz und kurz war noch, als die Frage sehr in einer Ehebrecherin zu Jesus kommen muss, dass sie nach Mose rufen und sagen, nur nach dem Boden zu töten.
Es geht hier um Unzucht und um Vergebung. Es gibt für nicht, also der, es gibt offensichtlich die Möglichkeit der Begnadigung für in gewissen Fällen. Also jedenfalls, die wollten natürlich den Herrn Jesus eine Falle stellen, dass wenn er jetzt sagt, also sie muss gerichtet werden, dann wissen sie, das ist gegen seine Lehre, die er sonst immer verkündigt, von der Gnade Gottes und von Vergebung. Wenn er sagt, sie soll nicht gerichtet werden, dann steht er gegen das Gesetz, das ja die Todesstrafe fordert für Unzucht, jedenfalls für Ehebruch. Und jetzt haben sie ihn jetzt sozusagen in der Klemme. Und der Herr Jesus sagt, ja, also gut, Todesstrafe. Aber es sollte ja anfangen, der ohne Sünde ist. Damit will er einfach den Menschen zeigen, ihr habt das Gleiche verdient. Ihr hättet auch die Todesstrafe verdient. Denn wenn ihr habt das Gesetz an einem anderen Punkt gebrochen. Und sie erkennen das. Im Licht Gottes, er ist als das Licht der Welt, steht er da und sie werden getroffen von dem Licht Gottes und ziehen sich dann zurück aus dem Lichtschein. Wenn das Licht was aufdeckt, dann geht man am besten weg vom Licht, wenn man nicht Buße tun will, wenn man sich nicht reinigen lassen will. Geht man weg vom Licht und das tun sie. Sie gehen weg von dem Licht und Jesus bleibt übrig. Und jetzt sagt der Herr Jesus, haben sie dich nicht verurteilt, so verurteile ich dich auch nicht jetzt und geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, hier kommt jetzt die Vergebung zum Tragen für einen bußfertigen Sünder. Wir haben das ja schon im Alten Testament auch. Dort, wo der Sünder Buße tut, hat Gott manchmal verzichtet auf die Todesstrafe. David ist das beste Beispiel, oder? Dass Gott verzichtet hat auf die Todesstrafe. Er stirbt nicht. Und zur Zeit Jesu hat man auch bei Ehebruch normalerweise schon in der neutestamentlichen Zeit hat man diese Todesstrafe auch kaum mehr ausgeübt. Zum einen haben die Römer ja, waren sie ja abhängig von den Römern, allerdings haben sie da nicht immer drauf geachtet, siehe Stephanus. Aber andererseits hat man die Todesstrafe eigentlich nicht mehr so konsequent durchgeführt, schon damals in der neutestamentlichen Zeit bei den Juden. Also diese religiöse Todesstrafe sozusagen. Ja. Also es gibt schon Vergebung, es gibt Begnadigung. Das ist, ja, das ist der Fall, das ist richtig. Das muss man sagen.
Ich hätte auch noch eine Frage. Die Dinge, die jetzt hier neu geordnet werden nach der Sintflut, haben die die Qualität von Schöpfungsordnungen, zum Beispiel dieses Nicht-Blut-Essen?
Ja, ja.
Das ist zwar nicht direkt die Schöpfung, aber doch ein Neubeginn.
Ja, ja. Doch.
Ist das auch im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 15?
Ja. Also hier, das ist in 1. Mose 9, ist es ja unabhängig vom Gesetz Mose, das ist ja nicht Gesetz Mose, das ist wirklich Schöpfungsordnung. Also von daher trifft es ja für alle Menschen zu, nicht nur für das Volk Israel und die unter Mose stehen, obwohl dann Gott das ja aufgreift bei Mose, in 3. Mose. Aber hier, also ich denke, das ist hier auch was allgemein, dass Gott eine allgemeine Anordnung für alle Menschen, das heißt auch die auch gültig bleibt bis heute. Das Blutessen und Bluttrinken, das ist was wirklich was Ekelhaftes und trägt auch zur Verrohung des Menschen bei, offensichtlich. Also das, ich spreche jetzt aus praktischen Überlegungen. Das steht jetzt nicht da, dass das zur Verrohung beiträgt, aber das weiß man aus der Geschichte. Also brutale Menschen, ja, das sind so Leute, die auch dann Blut trinken. Ja. Oder umgekehrt, Bluttrinker, die können sehr brutale Menschen werden. Und also ich würde, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel keine Blutwurst esse. Ja. Das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, aber es gibt Leute, die haben kein Problem mit Blutwurst zu essen. Aber das ist sehr offensichtlich, wirklich Blut, verarbeitetes Blut, oder? Und hier muss jeder selber sich klar werden, wie er das tut. Also Blut trinken, das ist uns aber allen klar, wahrscheinlich. Aber so bei manchen Speisen, wo das nicht so offensichtlich ist, muss man sich selber klar werden. Also Gott sagt, es ist was Ekelhaftes. Es ist was, ja, was Gräuliches, ja, Blut zu essen oder zu trinken. Dann kommen wir zu Vers 7. Ja, 7 wird nochmal wiederholt: Seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet auf ihr. Und Noah sagte, und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf. Jetzt kommt dieser Bund Gottes mit Noah und mit seinen Nachkommen. Ich richte einen Bund auf mit eurem Samen, mit eurer Nachkommenschaft, das heißt auch mit uns, denn wir sind auch Nachkommen von Noah. Und mit allem lebendigen Wesen bei euch, mit den Vögeln und dem Vieh und allem wilden Getier und der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es auch sein auf der Erde. Und ich richte meinen Bund mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch vertilgt werden soll durch die Wasser der Sintflut, der Flut, und hinfort keine Flut mehr kommen soll, die Erde verderbe. Und es wird dann der Regen, das Zeichen des Bogens, als Bundeszeichen eingesetzt. Den Regenbogen. Möglicherweise gab es den wirklich erst ab jetzt, denn ab der Flut gab es Regen in dieser Art. Das nehmen wir an, weil vorher die Erde anders befeuchtet wurde. Also wir nehmen das mal so an. Jedenfalls in dieser Art, dieser Regen in dieser Art, den gab es nicht. Vielleicht war irgendwie in einer anderen Art, in feineren Art. Und jedenfalls der Regenbogen, Gott setzt den Regenbogen in den Wolken als Bundeszeichen. Für die Geschlechter aller Zeiten bis zum Ende der Welt.
Kann man das mit Genauigkeit bestimmen, dass das der Regenbogen ist? Weil hier steht ja nur von einem Bogen.
Was wäre die Alternative?
Weiß
ich. Also hier spricht er von den Wolken. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Und wenn es geschieht, Vers 14, dass ich Wolken über der Erde zusammenballe und der Bogen in den Wolken erscheint, dann kann man wahrscheinlich nicht auf was anderes kommen als auf den Regenbogen. Bitte?
Warum hat man Regenbogen genannt?
Ja.
Ja.
Der Regenbogen in Hebräisch. Ich weiß es nicht. Nachschauen.
Ich glaube, das vielleicht nur auf Deutsch das Regen dazu gesetzt wurde.
Ja, im Hebräischen heißt es ja nur Bogen. Aber ich schaue jetzt gerade nach, damit ich das sicher gehe. 1. Mose 9,13. Meinen Bogen. Keshet. Der Bogen, einfach. Der Bogen, Keshet. Wir sagen Regenbogen, aber es ist einfach der Bogen in den Wolken. Ja? Wir können auch Wolkenbogen sagen. Also. Und es ist was Interessantes, wenn man einen Regenbogen sieht, haben Sie das schon gemerkt, jeder freut sich. Wer einen Regenbogen sieht, freut sich. Wir hatten ein Hochzeitsfest von einem Ehepaar, die haben sich bekehrt, die haben vorher zusammen gelebt, haben sich bekehrt und dann haben sie festgestellt, jetzt müssen sie heiraten. Dann haben sie nachträglich geheiratet, sozusagen, um die Sachen alle in Ordnung zu bringen. Und an dem Tag, als am Nachmittag, als wir rausgingen, gab es einen prächtigen, herrlichen Regenbogen. Die haben sich sehr gefreut das ist ja ein Zeichen der Treue Gottes. Und so soll es auch in der Ehe sein, ein Zeichen der Treue zueinander. Das hat recht gut gepasst, dieser Regenbogen am Hochzeitsfest. Also, was stellt dieser Regenbogen nun dar? Also, zum einen Gnade im Gericht. Gnade im Gericht. Die Sonne, die durch das dunkle Gewölk scheint. Einerseits die Wolken des Gerichts sind noch da und auf der anderen Seite die Sonne scheint durch. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne entsteht dann der Regenbogen. Der Himmel durchwirkt das Irdische. Gott setzt Grenzen im Gericht. Gottes Liebe durchdringt das Dunkel der Menschen. Also auch in der Offenbarung lesen wir davon, den Bogen um den Thron, um den Thron Gottes. Rundherum ist ein Bogen und der erinnert an die Treue Gottes, die Gnade Gottes. Das Offenbarungsbuch ist ja ein Gerichtsbuch, aber Gottes Gnade ist da für die, die sich diesem Gott zuwenden. Und dann sitzen die 24 Ältesten sozusagen im Schatten dieses Bogens, ja, rings um den Thron. Die 24 Ältesten, ein Symbol für das Volk Gottes, 12+12 oder so. Jedenfalls sitzen sie hier im Gott, wo Gott Gnade walten lässt. Gnade im Gericht, Friede zwischen Gott und Menschen. Also der Bogen verbindet Himmel und Erde, ein Bogen. Gott spannt einen Bogen. Also Gnade und Friede wird hier dargestellt durch den Bogen. Und das heißt hier, wenn Gott den Bogen sieht, dann erinnert er sich. Ah, da gab es ja mal einen Bund. Und er erinnert sich. Er steht in Vers 15. Dann werde ich mich erinnern an meinen Bund, werde ich gedenken meines Bundes zwischen mir und euch. Immer wenn ich der Bogen in den Wolken erscheint. Also eine Erinnerungshilfe für Gott. Gott denkt daran. Natürlich ist das menschlich gesprochen, aber es ist schön, dass Gott auf unsere Ebene kommt und so mit uns redet. Er sagt, schau, ich denke dann dran. Ich denke an euch. Und ich denke an mein Wort. Ich halte mein Wort. Meinen Bund mit euch. Wir haben mindestens 4 solche Bundeszeichen in der Bibel. Der Noah-Bund, und das Zeichen ist der Bogen. Der Abraham-Bund, das Zeichen ist die Beschneidung. Der Sinai-Bund, das Zeichen von Gottes Bund am Sinai mit dem Volk. Bitte? Die Lade ist nicht direkt das Zeichen, also jedenfalls gibt es eine Stelle, die sagt, es gibt ein Zeichen. Bitte? Also, ich weiß es nicht, ob das Wort Zeichen hier verwendet wird bei den Gesetzestafeln. Jedenfalls gibt es eine Stelle in 2. Mose 31, Vers 13, die sagt, welches das Zeichen ist zwischen Gott und seinem Volk. Und das ist im Zusammenhang mit dem Sinai-Bund. 2. Mose 31, 13. Meine Sabbate sollt ihr beobachten, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch, bei euren Geschlechtern. Hier sagt er zwar, es war nicht Zeichen des Bundes, aber es spricht es im Zusammenhang mit der Bundesschließung, dass der Sabbat, das Sabbathalten, wie ein Zeichen des Bundes zwischen Gott, auch Vers 17, er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel ewiglich.
Heißt das, dass Israel auf dem Sabbat festgelegt ist?
Als Bunde, als Zeichen, ja. Als Zeichen des Sinai-Bundes. Bitte? Ja, der neue Bund ist ja geschlossen in Jesus Christus. Da hat sich dann einiges geändert. Aber der Sabbat war schon ein Bundeszeichen bis zu dem neuen Bund. Und der neue Bund ist nicht zukünftig. Der neue Bund ist ja eigentlich schon begonnen. Manche Ausleger meinen, der neue Bund sei nur zukünftig. Aber wir leben jetzt schon im neuen Bund. Paulus spricht ganz klar davon, 2. Korinther 3, dass wir, er ist ein Diener des neuen Bundes. Und der Herr Jesus hat gesagt, dieses Blut ist der neue Bund, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist übrigens das vierte. Also der Sinai-Bund, das Zeichen, habe ich hier im Sabbat. Und der neue Bund, das Zeichen ist der Kelch. Lukas 22, ich glaube etwa Vers 5, Vers 20 oder so, Lukas 22. Lukas 22, Vers 20. Dieser Kelch, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Becher ist der neue Bund, natürlich im Sinne von das Zeichen. Der Becher kann kein Bund sein, aber der Becher ist das Zeichen für den neuen Bund. Lukas 22, Vers 20. Ein ganz normaler Becher. Kein goldener Kelch der katholischen Kirche. Ganz normaler Becher. Ist das Zeichen des neuen Bundes. Zeichenhaft. Wir trinken kein wirkliches Blut. Die Jünger hätten niemals Blut getrunken. Niemals. Wenn die Jünger geglaubt hätten, da sei Blut drinnen. Keiner hätte das getrunken. Ein Gräuel vor Gott. Das zeigt wieder, dass die katholische Kirche irrt. Völlig irrt. Keine Verwandlung hat stattgefunden. An diesem Abend. Es ist ein Zeichen, die hier Jesus hier genommen hat und nicht Realitäten. Das ist mein Leib. Ja. Ein Zeichen. Nicht wirklich. Übrigens, das kommt ja oft vor. Zum Beispiel auch in 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, ich glaube, schau gerade. Vers 16, der Becher, der Kelch des Lobens, über dem wir loben, ist er nicht ein Teilhaben an dem Blut des Christus? Das Wort ist hat die Bedeutung von bedeutet. Das ist uns ohnehin klar, aber bei der katholischen Kirche ist es nicht klar, der römischen Kirche. Der Becher des Lobes, über den wir loben, er ist ein Teilhaben. Das bedeutet, dass wir teilhaben. Ist gleich bedeutet. Es kommt öfters vor. Ist gleich bedeutet. Und wenn der Herr Jesus sagt, dies ist mein Leib, dann ist das ist gleich bedeutet. Dies bedeutet mein Leib. Wenn man mal die Stellen sucht, dann findet man immer mehr. Neulich im Buch Daniel kam ja auch so eine Stelle unter. Da sagt er, der Traum ist dieses. Der Traum bedeutet dieses. Ist gleich bedeutet. Der Traum, aber der Hebräer sagt statt bedeutet ist. Der Traum ist das. Nein, der Traum bedeutet das. Kommt sehr oft vor, wenn man es nur mal sich bewusst macht. Von daher ist es überhaupt kein Problem, wenn der Jesus sagt, das ist mein Leib, dass er meint, das bedeutet mein Leib. Das ist hebräische Ausdrucksweise, aramäisch und auf griechisch übersetzt. Auch im Griechischen ist das so. Aber zurück zu Noah. Also wir haben hier diese verschiedenen Bündnisse. Noah-Bund, Abraham-Bund, Sinai-Bund und neuer Bund. Und für jedem gibt es ein Zeichen des Bundes. Bundeszeichen. Nun, Kapitel 9, Vers 18. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Und diese drei sind die Söhne Noahs, und von diesen an wurde die Erde zerteilt. Zerteilt steht hier, in Teilen auseinandergetrieben. Zerteilt, die Erde wird zerteilt. Wie? Indem die Bevölkerung zerteilt wird. Also die Teilung der Erde geschieht durch die Bevölkerung, durch die Zerteilung der Bevölkerung. Wie hat Schlachter übersetzt hier? Die Erdbevölkerung, tatsächlich? Ja. Ah, das Hebräische sagt die Erde, aber es im Sinne von Erdbevölkerung. Ja. Also sinngemäß richtig, aber wenn man es jetzt ganz wörtlich nimmt, steht hier Erde. Die Erde wird zerteilt. Aber gemeint ist die Erdbevölkerung. Das heißt, von diesen hat sich die Erdbevölkerung ausgebreitet. In dem Sinne ist das zu verstehen. Aber es ist gut, dass wir auch wissen, die Bibel verwendet das Wort Erde im Sinne von Erdbevölkerung. Das ist ganz legitim. Auch wir verwenden es ja so, oder? Manchmal sprechen wir auch so von die ganze Welt, oder auch die ganze Welt ist gleich die ganze Weltbevölkerung. Noah aber fing an und wurde ein Mann des Erdbodens, pflanzte einen Weinberg. Vers 20. Ein Mann des Erdbodens, ein Erdbodenmann. Auf Hebräisch, 9, Vers 1. Mose 29. Ein Erdbodenmann, ein Ish Ha-Adama, ein Mann des, ganz wörtlich, ein Mann des Erdbodens. Der Luther übersetzt Ackerbauer oder so, ja. Aber wir sind überhaupt Menschen des Erdbodens. Wir sind mit dem Erdboden, wir kommen daher und wir gehen dorthin und wir arbeiten damit, mit dem Erdboden. Nur natürlich bedeutet das im Sinne, dass er ein Landwirt wurde, ein Ackerbauer. Und pflanzte einen Weinberg, also Ackerbauer und Gärtner und Weingärtner. Und als er von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich mitten in seinem Zelt. Ob er von der Kraft des Alkohols nichts wusste oder nicht, das steht nicht da. Wir wollen ihm nun mal nichts Böses nachstellen, also dann denke ich mir, dass er es nicht wusste. Dieser Fall dient dazu, die Herzen seiner Söhne offenbar zu machen. Gott hat es zugelassen. Ham, Kanaans Vater, sah die Blöße seines Vaters. Interessant, Ham wird jetzt vorgestellt als Kanaans Vater. Also Ham hatte schon einen Sohn, offensichtlich, zu dieser Zeit. Es waren also schon einige Jahre vergangen. Oder hat er das Baby in der Arche bekommen? Wahrscheinlich nicht, denn es gingen ja nur die 8 Leute aus der Arche. Also nach der Flut bekam also die Frau von Ham schon ein Kind. Das war der Kanaan. Und Ham, Kanaans Vater, sah die Blöße seines Vaters und sagte es seinen beiden Brüdern draußen. Dieses sagte es, dürfte ein, das steht nicht im Text, aber wir müssen von dem, was nachher kommt, müssen wir schließen, dass es war etwas, ein bisschen vielleicht auch Spöttisches oder eine schandbare Freude jedenfalls. Schaut mal der Papa da oder so irgendwie. Ja? Also jedenfalls betrachtet er die Scham seines Vaters, der nackt da lag. Und das ist die erste Schamlosigkeit, und dass er es den anderen noch gesagt hat, ist die zweite Schamlosigkeit. Eine doppelte Schamlosigkeit von Ham. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre beiden Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten die Blöße des Vaters zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Welch heilige Ehrfurcht diese jungen Männer vor ihrem Vater haben. Sie wollen nicht seine Blöße sehen. Gehen so hinein, verkehrt sozusagen, rücklings hinein, rückwärts hinein. Gott will nicht, dass Kinder die Schande und die Nacktheit der Eltern sehen. Dass es gesehen hat, er hat es einfach gesehen. Er hätte dann, aber dann hätte er ganz schnell handeln sollen und hätte nicht, ebenso wie die Brüder, oder? Und nichts sagen, sondern einfach zudecken. Sozusagen so schnell wie möglich. Das muss zugedeckt werden. Aber er geht raus und erzählt den Brüdern, und offensichtlich von dem, was wir nachher erfahren, dass er verflucht wird, hat er also gesündigt. Dann hat er also auch, dann ist es eine Schamlosigkeit gewesen. Nicht nur, dass es gesehen hat, sondern dass es vor allem, dass es dann auch weiter den anderen gesagt hat. Gut. Noah erwacht nun von dem Wein und erfährt, was sein jüngerer Sohn getan hat. Jüngerer oder kleinerer Sohn. Andere übersetzen kleinster Sohn. Karl Delitzsch meint, es soll hier jüngerer, kleinerer. Das Hebräische ist ja beides, man lässt beides zu. Der kleine Sohn, einfach der kleine Sohn. Nicht der Jüngste, einfach der kleine Sohn. Gemeint ist jetzt der Jüngste, nicht der von der Körpergröße, sondern vom Alter. Also der Jüngere, also der Jüngere. Er war ein Jüngerer, das heißt, Ham war nicht der Älteste von den dreien. Und er sprach: Verflucht sei Kanaan, und ein Knecht von Knechten sei er unter seinen Brüdern. Und er sprach weiter: Gelobt sei Jahwe, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Dreimal wird hier betont, Kanaan sei ein Knecht. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe, vielleicht noch ganz kurz zum Schambewusstsein etwas. Schambewusstsein beinhaltet also Bedeckungsbedürfnis, dass man sich bedeckt, Berührungsscheue und Sichtscheue, oder sich zeigen, also Scheu sich zu zeigen. Dass diese drei Dinge, also bedecken, berühren und zeigen. Alle drei man will bedecken, man will nicht berühren, man will nicht zeigen. In geistlicher Weise gibt es auch ein Schambewusstsein. Hat mich ein Bruder mal aufmerksam gemacht. Es gibt auch geistliches Schambewusstsein. Wir haben Hemmungen, uns jedem einfach zu entblößen. Es gibt auch eine geistliche Berührungsscheu vor Bösem, vor Irrlehren. Es gibt Leute, die sagen, ich habe keine Scheu vor Irrlehren. Ja, das ist aber auch gefährlich. Wir sollen eine gewisse Scheu haben vor Irrlehren. Wir sollen uns fernhalten von Bösem, auch lehrmäßig Bösem. So nicht meinen wir, das macht uns nichts. Jetzt die große Frage, warum trifft der Fluch die Nachkommen und vor allem, und warum wird Kanaan verflucht und nicht Ham verflucht? Weil die geistliche, sittliche Natur des Vaters sich auf die Nachkommen vererbt. Das haben wir gesehen bei Kain und den Kainiten. Das werden wir später sehen bei Ruben und bei den Rubeniten. Das sehen wir bei Adam und bei den Adamiten. Wir haben alle die Natur des Vaters Adams geerbt. Nicht die Erbsünde, sondern nicht die Erbschuld. Wir haben keine Schuld geerbt, aber wir haben eine Natur geerbt, die zur Sünde tendiert. Das haben wir geerbt. Wir haben das in uns. Das haben alle Kinder. Eine Natur, die zur Sünde hin tendiert. Das ist von Adam. Und die Kainiten haben was geerbt. Und so auch die Hamiten. Also oft, man lernt hier, dass hier der Charakter eines ganzen Volkes schon vorgebildet wird in dem Vater des Volkes. Und es gibt sowas wie einen Volkscharakter. Die Kreter sind Lügner und faule Bäuche. Das ist keine Übertreibung, das sagt Gott in seinem Wort, durch Inspiration. Paulus spricht hier durch Inspiration. Also diese Leute, die dort in Kreta gewohnt haben, dieses Volk der Kreter war ein faules und sittlich herabgekommenes Volk. Bitte?
Paul und Dick. Kann man davon ausgehen, dass die Leute aus Sodom und Gomorra auch abstammen?
Von Kanaan, ja. Die Sodomiter stammen von Kanaan. Vom Kanaan ab. Das wird nachher in der Völkertafel, kommt das ganz klar zum Ausdruck. Bitte? Kapitel 10 steht es ganz klar, dass die Sodomiter von Kanaan abstammen.
Warum wird nur der eine Sohn von Ham verflucht?
Wahrscheinlich waren die anderen Söhne noch nicht geboren. Und in dem einen Sohn konnte man schon etwas von diesem Wesen erkennen. Wahrscheinlich. Also steht auch nicht im Text, aber das müssen wir annehmen. Und Noah war ein Prophet, dürfen wir nicht vergessen. Noah war Prophet, spricht hier prophetisch. Also das heißt, wenn hier er was ausspricht, dann hat Gott ihm auch etwas geoffenbart. Und sieht hier schon keimartig die Anfänge der zukünftigen Entwicklung seiner Söhne. Das stimmt ja auch, es ist ja auch so eingetreten. Japhet wurde der sich am meisten ausbreitete. Kanaan und die Hamiten, überhaupt die hamitischen Völker, wurden auch wirklich Völker, die gerade mit der sexuellen Sünde viel zu tun haben, viel Not bereitet haben. Es gibt so Charaktersünden und ein Volkscharakter. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne genau diesen Charakter hat, aber das Volk wird charakterisiert durch das. Und das heißt nicht, dass man sich nicht rauskommen kann aus diesem Kreis, Zyklus. Das sehen wir ja, wie sich in Apostelgeschichte 8 bis 10, zuerst bekehrt sich ein Hamit, dann bekehrt sich ein Semit und dann bekehrt sich ein Japhetit. Oder? Kapitel 8, der Hamid, der Eunuch aus Äthiopien. Kapitel 9, der Saulus, der Semit. Und Kapitel 10, der Hauptmann, oder Cornelius, der Japhetit. So haben wir alle nach der Reihe. Alle können raus und alle können zum Herrn kommen. Der Kämmerer. Warum?
Die Könige haben angestellt, die Leute für andere.
Aber wenn er ein Jude gewesen wäre, dann würde er stehen. Er war Jude, er war aber kein Jude, er war ein Judengenosse, das heißt einer, der zum Judentum konvertierte. Aber er ging nach Jerusalem, um anzubeten.
Aber er hat Jesaja überhaupt nicht verstanden.
Ja, auch, spricht auch. Ein Nicht-Jude kann, ob ein Nicht-Jude Juden werden kann? Ein Nicht-Jude muss sich beschneiden lassen, um Jude zu werden, ja. Er muss Also, das sind die sogenannten Proselyten, oder? Proselyten. Menschen, die zum Judentum übertreten, sich beschneiden lassen. Menschen aus den Heiden. Proselyten. Das heißt auf Griechisch pros, herzu, und erchomai, herzukommen. Ein Herzugekommener ist ein Proselyt, der von den Heiden herzugekommen ist. Also jetzt zurück zu Ham. Verflucht sei Kanaan und ein Knecht von Knechten sei er unter seinen Brüdern. Nicht Ham selber wird verflucht, sondern sein Sohn Kanaan. Ham selber war gesegnet. Das steht in Kapitel 9, Vers 1, oder? Nein, nicht 1, Vers, wo steht das? Dass sie gesegnet sind. Wir haben es irgendwo gelesen. Bitte, Vers 1? Ah ja, Vers 1. Gott segnete Noah und seine Söhne. Die Söhne waren von Gott gesegnet, die Söhne selber. Vielleicht ist das der Grund, warum Noah es sich gescheut hat, jetzt den Gesegneten zu verfluchen. Das ist eine Möglichkeit. Aber noch zusätzlich dazu gibt es aber noch einen wichtigen Gedanken. Ham wird bestraft durch seinen Sohn, so wie der Ham an seinem Vater gesündigt hat. Ham behandelt seinen Vater nicht richtig. Und jetzt soll Ham lernen, was es heißt, von einem Sohn schlecht behandelt zu werden. Das ist ein Prinzip, das man oft in der Geschichte findet. Wie wir unsere Eltern behandeln, so werden unsere Kinder uns behandeln. Und also auf diese Weise wird also Ham durch seinen Sohn bestraft, so wie Ham an seinem Vater gesündigt hatte. Seine Sünde gegen seinen Vater kommt nun als Strafe auf ihn zurück. So wie er sich gegen Vater benommen hat, so wird der Sohn Kanaan sich seinen Vater Ham benehmen. Und es ist schwer für einen Vater, es ist eine furchtbare Strafe für einen Vater, zu erleben, wie der Sohn gegen den Vater ist, wie der eigene Sohn gegen den Vater ist. Und wie der Sohn misslingt. Das ist demütigend und sehr schwer zu tragen für Eltern. Bitte. Nochmal, ob der Fluch? Ja, doch. Ja. Noah spricht hier als Prophet. Als Prophet, und er spricht hier nicht einfach so aus Ärger und Zorn, er spricht hier als Prophet. Und es ist ja auch so tatsächlich so, Gott hat das ja dann auch so getan. Die Hamiten, also die Kanaaniten oder die weiteren Nachkommen Hams, waren verflucht. Ja, sie mussten tatsächlich Knechte sein, und die Schwarzafrika leidet bis auf den heutigen Tag darunter. Ja, unter dem, dass es ein Knecht geworden ist für die anderen. Ja. Dass immer der.
Dass die Sünde der Täter werden nicht in der Gerichte bestraft, sondern nur die. Ah. Oder die Sünde. Ja. Die nächste Generation.
Da müssten wir die Bibel untersuchen, ob das immer so der Fall war. Natürlich gibt es Vergebung und Buße. Und das kann durchbrochen werden, natürlich. Vielleicht kann uns jemand von uns helfen. Noch. Bei David, ja. Ob man es immer so durchziehen kann, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Aber es gibt Fälle jedenfalls. Ja.
Wenn er erobert wird, dann wird er auch die ganze Familie bestraft, aber vor allem der Vater.
Ja. Ja.
Es gibt einen Vers, wo das die Kinder sollen nicht für die Sünden der Väter.
Richtig, Hesekiel, ja. Ja. Das heißt, man kann dieser Zyklus kann durchbrochen werden, oder? Wenn ein böser Vater zeugt einen Sohn und der Sohn bekehrt sich zu Gott, trägt nicht Nachteile. Natürlich gibt es gewisse Nachteile, oder? Wenn die Eltern Trinker waren, dann leiden die Kinder darunter. Aber das heißt nicht, dass sie deshalb verloren gehen. Sie können sich bekehren. Sie können zu Christus finden. Und wie oft hat man das erlebt, dass aus einer schlimmen Familie die Kinder zum Glauben kamen. Ich habe gerade vor kurzem eine Geschichte gehört. Das war in Moldawien. Die Frau ein Trinker, der Vater ein Trinker, der Vater die Familie verlassen. Die Mutter ist dann zeitweise auch weg von den Kindern. Die Kinder waren etwa 13 bis 16 Jahre alt. Und ein Bruder, es war mein Übersetzer, der hat irgendwie Kontakt gehabt, eine Adresse gehabt von einem Verwandten im Westen, der mit dieser Familie verwandt war, und sagt, bring ihnen etwas vorbei. Und dann kommt dieser Bruder hin und trifft die an, also verwahrlost, ohne Essen, ohne Arbeit, ohne Eltern und fast ohne Kleider, also gerade was sie anhatten. Und dann sagt er, wie kann ich euch helfen? Dann sagen sie, gib uns Kleider, dass wir in die Versammlung gehen können. Und dann kauft er ihnen Kleider und sie gingen in die Versammlung. Und noch zwei andere Freunde dazu, zu fünft gingen sie in die Versammlung, haben sich alle fünf bekehrt. Und das war vor 10 Jahren. Und als wir dort waren in Moldawien, hat der eine, der älteste von denen, ist viele Kilometer gereist, um einen Übersetzer zu treffen, um ihm einfach Anerkennung zu zeigen. Er hat erfahren, dass er da ist. Und es gibt ja viele solche Geschichten, aber es hat mich bewegt.
In Israel, bei den Königen ist es ja auch so, bei den Siegern zum Beispiel.
Ja.
Ist das kein Gottesfürchtiger?
Richtig, ja.
Bei genau. Vater.
Ja. Genau. Aber hier haben wir, das sollen wir nicht vergessen, hier haben wir die Stammväter. Stammväter der gesamten Bevölkerung der zukünftigen Erde, Sem, Ham und Japhet. Und hier sieht man jetzt schon den Charakter vorgeschattet, prophetisch. Und und auch diese Strafe. Jedenfalls sicher ist, dass der Ham wurde ein Knecht der Knechte, das heißt ein niedriger Sklave. Und alle anderen Nachkommen Hams wurden mit von diesem Fluch betroffen. Die Hamiten wurden des Knechts, wurden oft, sehr oft Knechte. Man kann es nicht in jedem Punkt sagen, aber der Charakter ist klar und die allgemeine Linie ist klar. Sie wurden Knechte. Zum Beispiel auch in Josua Kapitel 9, der Fluch über Kanaan. Zum Beispiel Josua Kapitel 9, Vers 21 und folgende. Da geht es darum, dass diese Kanaaniter werden zu Holzhauer und Wasserschöpfer für die Semiten. Ja, die Hamiten werden Holzhauer und Wasserschöpfer für die Semiten. Unter Josua. Also Sklaven. Holzhauer und Wasserschöpfer. Auch später im Richterbuch sieht man das oft, ja, Richterbuch, wie die Kanaaniter von Sem, von den Israeliten dann unterworfen werden. Die hamitischen Phönizier, Punier, Ägypter werden von den japhetitischen Medo-Persern und Römern unterjocht in der folgenden Geschichte. Die Schwarzen werden von den Weißen unterjocht. In langen, vielen Jahrhunderten. Vers 26, und er sprach weiter, gelobt sei Jahwe, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Hier kommt etwas zum ersten Mal vor. Das ist, wenn man soll darüber nachdenken, Was ist hier das? Ja, vielleicht ist es ein bisschen schwierig. Aber was in diesem Vers ist etwas Besonderes? Gelobt sei Jahwe, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Das erste Mal wird hier der Gott, wird Gott der Gott eines Menschen genannt. Das gab es nicht vorher. Ich habe mir immer gedacht, wo kommt das erste Mal vor, dass Gott der Gott eines Menschen ist? Und dann dachte ich, ja, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nein, der Gott Sems. Der Gott Sems. Was bedeutet das, wenn Gott der Gott eines Menschen ist? Wenn Gott, wenn Jahwe mein Gott ist, dann habe ich alles. Das ist Segen. Das ist Segen. Wenn Jahwe mein, wenn der Herr mein Hirte ist, das ist Segen. Dann habe ich alles. Mehr kann man nicht bekommen. Also das ist das Höchste von dem, was man bekommen kann. Gott. Es gibt nicht mehr. Gott zu haben ist das Höchste. Wenn Jahwe Sems Gott ist, dann ist Sem der Empfänger all dessen, was Gott zu geben hat. Mehr brauchst du nicht. Wer Gott hat, hat alles, was Gott gibt. Denn Gott ist im Wesen ein Gebender. Und wenn Gott dein Gott ist, dann ist Gott dein Alles. Dann hast du alles. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass Gott dein Gott wird. Sem heißt Name und er wird hier zum Träger des Namens Gottes, der Gott Sems. Der Gott sind. Er wird hier berufen, der Träger des Namens Gottes zu sein. Der Erste in der Bibel, der Gottes Namen, sozusagen mit Gottes Namen verbunden wird. Der Gott Sems. Und aus Sem kommt Israel. Und Sem wird eines Tages Jahwe als Bundesgott haben. Israel. Der Gott von Israel. Und Sem wird die Kanaaniter ausrotten. Er wird sie unterjochen, unter Josua. Gesegnet, gelobt sei Jahwe, der Gott Sems. Gott breite Japhet aus. Japhet hat sich weit ausgebreitet, im Norden, im Westen. Die Kelten, die Perser, die Griechen, die Römer, die germanischen Völker, alle stammen von Japhet ab. Kanaan wurde also auch Japhets Knecht. Die Griechen eroberten die Phönizier, habe ich gesagt, die Römer eroberten die Punia, die Türken eroberten die Ägypter und Marokkaner und die Amerikaner eroberten die Schwarzen und andere auch noch. Und die Kolonialisten, oder? Aus Europa. Die Kolonialisten aus Europa. Alle mitsammen. Die Engländer und die Franzosen, die Holländer. Wir Europäer, wir sind alle in den Hütten, lasse ihn wohnen in den Hütten Sems, in den Zelten Sems. Also Gott lasse den Japhet wohnen in den Zelten Sems. Wir alle Europäer, die wir hier sitzen, wir sind solche, die in den Zelten von Sem wohnen. Durch die japhetitische Sprache wurde das Evangelium verkündigt, nämlich Griechisch. Und wir haben es alle bekommen. Das Heil kommt von den Juden. Und wir sind alle dort hineingekommen. Wir dürfen wohnen in den Hütten von Sem. Alle aufgenommen. Das Heil kommt von Sem, von den Juden. Über Sem zu den Juden und von den Juden zu uns. So sind wir in seine Hütten gekommen. Gut, dann habe ich hier noch einige Analogien zwischen 1. Mose 4 und 1. Mose 9. Man kann das selber, ich möchte hier nicht stehen bleiben, man kann die Analogien selber, diese Parallelen selber mal anschauen. Es gibt hier in 1. Mose 4 zwei Linien, die Kainiten und die Setiten, und in 1. Mose 9 gibt es dann die zwei Linien, die Hamiten auf der einen Seite und die Japhetiten und Semiten auf der anderen Seite. Und es gibt in 1. Mose 4 gibt es das Opfer, das erste Opfer, Gott wendet sich zu Abels Opfer und in 1. Mose 8 und 9 gibt es dieses Opfer Noahs. In 1. Mose 4, Kain tötet und das Blut Abels schreit zum Himmel. In 1. Mose 9, das Blutvergießen ist verboten. Es wird nochmal, geht nochmal auf diese Sache mit dem Blutvergießen ein. In 1. Mose 4 schützt Gott den Kain durch ein Zeichen. In 1. Mose 9 schützt Gott alle Menschen durch das Zeichen des Regenbogens. Gnade im Gericht. Beide Mal Gnade im Gericht. In 1. Mose 4 und 5 am Anfang heißt, der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. In 1. Mose 9, Vers 6, der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und so weiter. Hier gibt es also einige Parallelen. Kain wird verflucht in 1. Mose 4. Kanaan wird verflucht in 1. Mose 9. 1. Mose 5 stirbt Adam und 1. Mose 9 stirbt Noah. Also man sieht hier wiederum diese Parallelen zwischen der vor der Flut, Kain, und dann nach der Flut, der Neubeginn. Das Ganze führt uns jetzt zu dem nächsten großen Abschnitt. Wir werden das nach der Pause dann also dem zweiten Teil des Buches zuwenden. Also wir sind jetzt schon in der Mitte, haben schon die Hälfte hinter uns sozusagen. Kommen wir schon zum zweiten Teil des Buches, Genesis. Wir sind also gut in der Zeit. Und wir werden uns dann vor allem jetzt dem Abraham, dem Leben Abrahams, dem Toledot Terachs, das heißt also was aus Terach hervorgegangen ist, dem Abraham zuwenden, bis zum Tode Abrahams, Kapitel 10 bis 25, Vers 11. Und werden dann da ein bisschen verweilen im heutigen Tag. Gut, Pause.